In Dresden ist das Ding in 2 Monaten durch und abgeschlossen. Und da gibt es auch eine Möglichkeit zu beschleunigen im Sinne, dass man auch mal sich beschweren darf. In Köln führt es gerade zum Gegenteil, dann wird noch mehr behindert. Und ich glaube, die Oberbürgermeisterin weiß das genau, dass das eine Schwachstelle ist. Und das würde ich wirklich erwarten, dass dort mal ein bisschen Dampf reinkommt.
Wirtschaft Köln am Platz. Dieser Podcast wird präsentiert von WVM Immobilien und Projektentwicklung GmbH. Vom Apartment bis zum Penthouse realisieren wir Wohnraum in der Domstadt und der Umgebung. Bei der Planung stehen der Mensch, das Stadtbild und die Umwelt bei uns im Fokus. Real Estate is Communication. Mehr über uns und unsere Projekte gibt es auf wvm.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Wirtschaft Köln Unplugged. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Krebs heilbar ist. Und zwar mit einem Medikament quasi aus der Apotheke. Dies ist die Vision, an der mein heutiger Gast seit Jahrzehnten hart arbeitet und nun tatsächlich mit einer Zelltherapie realistische Aussichten auf Erfolg hat. Der Mediziner Professor Gerhard Ehninger kam heute Morgen aus Dresden geflogen für dieses Gespräch im Rotonda Business Club. Er hat 25 Jahre lang an der Universitätsklinik Dresden gelehrt und ein Spitzenzentrum zur Behandlung von Tumorerkrankungen aufgebaut. Dresden? Und wie ist sein Bezug zu Köln? Nun, hier sitzt seine Firma Cellex, die in Köln-Ossendorf schon heute über aufwendige Zelltherapien in Reinraumlaboren Menschenleben rettet. Im Mediapark hat Cellex die größte Stammzellentnahmestation der Welt etabliert. Im Gespräch berichtet Ehninger, wie er in Köln künftig expandieren will und wo ihn die Baugenehmigungsbehörde bisher zu seinem Erstaunen bremst. Freuen wir uns auf die Schilderung eines Mannes, der in den USA gemeinsam mit einer Chemie-Nobelpreisträgerin und 250 Millionen US-Dollar Startkapital ein Unternehmen aufbaut, das in wenigen Jahren an der Wall Street gelistet sein soll, mit Biotech-Produkten made in Cologne. Herr Professor Ehninger, ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch, hier zu sein in Köln bei Ihnen und freue mich auf ein spannendes Gespräch.
Ja, ich habe eben schon gesagt, ich bin heute tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil Sie sind tatsächlich eine Koryphäe in der Medizin und haben ganz spannende Sachen in der Biotechnologie schon geschafft und noch mehr jetzt auch vor. Fangen wir mal an, Sie sind heute Morgen aus Dresden gekommen, Sie sind also nicht Kölner, sondern eigentlich Dresdner, haben aber eine starke Beziehung zu Köln durch die Firma Cellex, die Sie hier in Köln haben, als Geschäftsführer führen. Können Sie mal sagen, was Sie in Köln so schätzen?
In Köln schätze ich die Stadt, die Leute, die Offenheit, die Vielfältigkeit. Das ist im Vergleich zu Dresden eine ganz andere Weltoffenheit und eine Pluralität. Und das Lockersein ist schon beeindruckend. Was natürlich auch für eine Firma toll ist, hier ist der dicht besiedelste Raum in Europa. Wenn man Mitarbeiter braucht, hat man in so einer Vollbeschäftigungszeit noch eine Chance, Mitarbeiter zu kriegen. Motivierte Mitarbeiter sind sehr viele Hochschulen, Universitäten um uns herum. Von daher traumhaft und das ist nicht übertrieben, toll. Und wir sind insgesamt schon 15 Jahre in Köln und da gibt es nur eine Enttäuschung, aber über die reden wir vielleicht noch.
Da kommen wir gleich noch drauf, genau. Sie sind im Mediapark ansässig mit Cellex, aber auch mit der Produktion Ihrer biotechnologischen Medikamente in Ossendorf. Haben Sie ansonsten, das ist jetzt das Geschäftliche, haben Sie sonst irgendeinen Lieblingsort, so einen Herzensort, wenn Sie hier sind, irgendeinen, den Sie gerne besuchen?
Ja, ich gehe gerne den Rhein entlang, gehe gerne in eine gute Kneipe, gutes Restaurant am Rhein. Bin natürlich nicht so karnevalaffin, besonders in der Covid-Zeit, aber da kann man bei den Kölnern auch Gelassenheit lernen. Also immer gerne hier, auch schöne Hotels, nette Leute. Aber am liebsten arbeite ich mit meinen Mitarbeitern zusammen.
Das hört sich gut an. Sie sind, Sie schwebeln. Das ist also, Sie sechseln nicht, sondern Sie sind gebürtiger Schwabe.
Sie haben genau. Ich habe versucht, es nie zu verlieren. weil man darf ja seine Herkunft auch zeigen. Und es muss ja nicht unbedingt das Kretschmann-Schwäbisch sein. Dresden ist es natürlich, wenn man zu erkennen gibt, dass man eigentlich wo ganz anders herkommt, ist es manchmal so ein bisschen eine Hürde, aber es liegt nicht an der Sprache und an der Herkunft. Und das ist natürlich hier in Köln eine ganz andere Geschichte. Und wir für unseren Bereich, wir brauchen Internationalität, wir brauchen internationale Mitarbeiter, wir haben internationale Gäste, weltweit vertreiben wir unsere Produkte.
Da müssen wir jetzt genau erstmal drauf kommen und den Leuten auch erklären, was sie genau machen. Sie sind Mediziner, Sie haben in Tübingen lange gelebt und gearbeitet als Mediziner der inneren Medizin. Sie haben dann in Dresden an der TU, die Universitätsklinik, da haben Sie die innere Medizin geleitet. Und dann jetzt emeritierter Professor. Und soweit richtig?
Und ein Punkt, Tübingen natürlich nicht nur Aufbau der Transplantation und unverwandte Transplantation, sondern auch zusammen mit einem Kölner und einer Kölnerin, nämlich Peter Haaf und Claudia Ruth, die Deutsche Knochenmarkspenderdatei in Tübingen gegründet, die natürlich ihren Schwerpunkt an Spendern hier in Nordrhein-Westfalen hat. Das war auch der Grund, mit nach Köln zu kommen, und dass sie nicht so lange fahren müssen, sind wir mit der Entnahmeeinrichtung auch hierher gekommen.
Also einfach ein logistischer Grund, deswegen war Köln, hatte hier auch seinen Lagevorteil. Sie haben mit der DKMS, sind inzwischen, glaube ich, 11 Millionen Menschen registriert in der Datenbank und somit potenzielle Spender für Stammzellen. Und das ist genau das Thema, mit dem Sie sich ja auch auseinandersetzen. Sie sind eben ein ausgewiesener Tumorspezialist. Sie haben in Dresden auch ein spezialisiertes Tumorzentrum an der Uniklinik geleitet, aufgebaut und geleitet. Das heißt, Sie können Blutkrebs, also Leukämie-Patienten Hoffnung geben. Das ist, glaube ich, kann man das so zusammenfassen?
Kann man so zusammenfassen, wobei ich habe natürlich mein Berufsbild etwas breiter noch. Als Ärzte sind wir natürlich viel breiter dann auch tätig, Intensivmedizin, Infektionskrankheiten, und von daher auch in der Zeit, jetzt blickt man auf mit viel Sorge auf unser Land. Aber diese Blutstammzellen, da hatte ich sehr früh angefangen damit, weil Tübingen ist eines der ältesten deutschen Transplantationszentren für Blutstammzellen. Bei Leukämien wird es eingesetzt. Und die müssen natürlich dem Spender entnommen werden, entweder aus dem Blut mit vorheriger Hormongabe, damit die in die Peripherie, nämlich ins strömende Blut gelockt werden aus dem Knochenmark, oder mit der alten klassischen Knochenmarkentnahme in OP in Vollnarkose. Und es geht natürlich im Mediapark besonders gut. Deshalb ist der Mediapark ein Standort in der Mediapark-Klinik, wo wir sehr gute Kooperationen mit den Ärzten dort haben und Zugang zu den OPs haben. Hier ist das auch ideal gelöst in dieser Privatklinik im Mediapark.
Und das ist vielleicht auch nicht jeder und jedem bekannt, dass Köln damit auch das weltgrößte Entnahmezentrum hat, weltweit, ne?
Absolut. Köln ist in der Welt bekannt, weil Zellen aus Cologne kommen überall hin. Die gehen nach Taiwan, die gehen nach USA, die gehen in Europa und auch natürlich in jedes Bundesland hier. Und wir haben insgesamt 45.000 Mal diese Zellen weltweit abgeliefert und machen das in Köln jetzt auch für andere Dateien.
Ja, und mit so einer Stammzellspende, man muss sagen, diese 45.000 Mal, da ging es jedes Mal um ein konkretes Menschenleben.
Absolut, das ist immer eine Hoffnung auf Leben. Und etwa je nach Krankheitsstadium bei fortgeschrittenen Krebserkrankungen und Blutstammzellkrebserkrankungen kann das auch nur für die Hälfte letztendlich zum langfristigen Heilung führen. Bei anderen Krankheitsstadien, wenn man es früher, und wir führen es heute früher durch diese Blutstammzelltransplantation, können 75% bis 80% der Patienten geheilt werden, und das sind schon tolle Ergebnisse.
Ja, Sie haben jetzt in Köln nicht nur die Zellex-Entnahmestation, dieses, was Sie eben beschrieben haben, sondern Sie haben auch eine Logistikfirma gegründet, die das dann sicher unter ganz starken Minustemperaturen in alle Welt bringt, befördert. Und das ist, glaube ich, das Bahnbrechende. Sie haben in Köln-Ossendorf eine Firma gegründet, die sich mit der, ja, die diese entnommenen Stammzellen aufbereitet in einem wochenlangen Verfahren, und zwar individuell für einen Patienten mit gentechnischen Verfahren so aufbereitet, dass sie dann hinterher als Therapie eingesetzt werden können, nämlich als, ja, ich sag mal, Killerzellen. Die heißen dann, glaube ich, CAR-T-Zellen, Killerzellen, die gegen einen speziellen Krebs eingesetzt werden können. Und das läuft in Köln-Ossendorf im Gewerbegebiet völlig unscheinbar. Das ist so ein Backsteingebäude und man ahnt es nicht, ja?
Genau. Eine Frage seit Berufsbeginn bei mir ist gewesen von Patienten: Hey, Doktor, mach meine Zellen doch stärker und hilft dieses Vitaminchen, hilft dieser Zugabe, Nahrungszugabe. Jeder bekommt Patentrezepte, macht das, um dein Immunsystem zu stärken. Aber so einfach ist es, das nicht zu stärken. Und dann bin ich jetzt froh, 40 Jahre später, dass wir es in der Tat können, aber da hilft die Gentechnologie, dass man Zellen vom Patienten nimmt, die T-Zellen, die Abwehrzellen, und denen Tricks beibringt, zu einem Tumorzellen zu erkennen. Man fügt damit einer Genfähre Wissen in die Zelle ein, damit sie an der Oberfläche eine Antenne hat, wo sie den Tumor erkennen kann. Und dann wird noch ein Turbo mit eingebaut in der Zelle, der die Zelle zum schnelleren Wachstum bringt, zur schnelleren Teilung, zur Vermehrung, und dass man eine sehr gezielte Immunantwort bekommt. Mhm. Und das Besondere an unseren Produkten ist, dass wir sie auch steuern können. Wir können anschalten und ausschalten, was besonders wichtig ist, weil wenn das Immunsystem wild spielt, da sind wir ja heute alle Experten bei Covid, wenn die Zelle wild spielt, die Abwehrzelle, und Zytokine freisetzt, das heißt Wachstumsfaktoren im Überschuss, dann kommt es zu Schäden in der Lunge und in vielen Organen, und das können wir praktisch wie ein Lichtschalter aus anmachen. Das ist das Besondere, was wir hier in Köln-Ossendorf herstellen. Und wir sind für weltweit bekannte Firmen auch tätig, also nicht nur für unsere eigenen Produkte, sondern auch als Dienstleistung für andere Firmen. Die darf ich jetzt nicht nennen, aber sind die Größen dieser Welt dabei. Und die Produkte sind auch im internationalen Austausch, werden die eingesetzt. Und hier in Köln ist die Produktionsstelle diese gentechnologische Veränderung. Das ist insgesamt ein Prozess, wo wir vielleicht nochmals kurz drüber reden können, weil manchmal haben die Leute vor Gentechnologie ein bisschen Sorge, ja. Aber das sind Viren, mit denen das eingeschleust wird, diese Genfähren, die können sich selbst nicht vermehren. Die Viren, die sterben auch ab, die haben nur die Funktion, das zu machen. Mhm. Da ist 30 Jahre Erfahrung dahinter, dass man diese Viren, die kommen in der Natur nicht vor, die sind angepasst für diese Aufgabe. Von daher haben wir kein gentechnologisches Risiko für unsere Umwelt, sondern das ist alles in geschlossenen Systemen. Das ist ein sehr stark kontrollierter Bereich.
Ich würde eins noch gern zum Verständnis fragen, diese Schalter, die Sie da genannt haben, die den Prozess sozusagen steuern und verhindern, dass auch dieser Immunprozess überschießt, die Reaktion des Körpers, was ja lebensgefährlich sein könnte, ne? Ist das eine Technologie, die Sie sozusagen patentiert haben und die nur Sie beherrschen, dieses An-Aus?
Dieses An-Aus, da gibt es mehrere Ansätze dafür. Ich glaube, wir sind da am weitesten damit. Wir behandeln Patienten schon damit, haben belegt, dass der Schalter tut, an, aus. Und der ist relativ einfach zu verstehen, der Schalter. Wir haben an der Oberfläche die Zelle ein bisschen dumm gemacht. Die hat zwar an der Oberfläche eine Antenne, aber das ist praktisch die Ankopplung. Wir müssen ein zweites System einführen. Das ist ein Eiweiß, das an die Zelle bindet und an die Tumorzelle bindet. Das ist praktisch ein Kupplungsstück.
Das können Sie wegnehmen, wenn Sie möchten?
Das können wir wegnehmen. Die Infusion wird gestoppt oder es wird nicht mehr gegeben. Dann hört es innerhalb von Stunden auf. Eine Nebenwirkungsreaktion, eine bedrohliche Reaktion. Ohne diese Schalter können die Patienten mit so gentechnologischen Therapien, wenn sie gegen Tumoren gerichtet sind, auch in lebensbedrohliche Situationen kommen, sogar beatmungspflichtig werden. Und das versuchen wir damit zu vermeiden und konnten es bisher auch immer vermeiden, dass wenn so eine Zytokinfreisetzung auftritt mit Fieber, mit Atemnot, dass wir die sofort stoppen können. Das ist das Besondere, Außergewöhnliche, was wir für uns machen, aber auch von vielen zugelassenen Produkten sind wir quasi mit der Ansprechpartner für Gesamteuropa, für zahlreiche Firmen, die uns Vertrauen geschenkt haben. Und von daher wächst die Firma in Ossendorf auch kräftig. Wir haben mit einer Halle angefangen, haben jetzt 3 Hallen angemietet, bauen die gerade aus.
Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir auch mal drauf kommen sollten. Der Ausbau dieser 3 Hallen ist nicht gerade einfach für Sie, ne?
Ja, der ist nicht einfach, weil wenn man in Hallen, musste ich auch zuerst lernen, ich dachte, in Hallen kann man alles tun, was man will. Nee, wenn man eine Tür in eine Wand macht, braucht es eine Baugenehmigung dazu. Wir brauchen viel Klimatechnik, weil wir in Reinräumen arbeiten. Das heißt, die Luft wird steril filtriert, dass keine Keime in den Räumen sind. Dazu braucht man hohe Drucke, hohe Luftaustausch 20 Mal in einem Raum pro Stunde. Und dazu braucht es natürlich Klimaanlagen, Kühlanlagen, um auch die Wärme abzuführen. Und dazu, jeder kennt es, Kondensatoren, die außen an die Gebäude hingestellt werden. Und dazu braucht man auch ein Baugesuch. Köln hat eine Besonderheit, nämlich die Baugenehmigungsbehörde, die ist ja bundesweit berühmt. Und wir haben jetzt im negativen Sinne berühmt, 1 Jahr gebraucht, bis wir eine Genehmigung gehabt haben für das Aufstellen von solchen Kühlaggregaten. Und dann wurde uns das noch versagt, weil dort ein Busch gewesen ist. Wir haben aber schon angeboten gehabt, wir bauen zusätzlich Bäume an und Büsche, um das zu kompensieren. Und dann haben wir eine Baugenehmigung gekriegt. Aber das gibt es, glaube ich, nirgendwo in der Weise, dass man für einfache Dinge ein Jahr Genehmigung braucht.
In Dresden haben Sie das nicht erlebt. Sie haben ja auch einen Dresden-Standort.
In Dresden ist das Ding in 2 Monaten durch und abgeschlossen. Und da gibt es auch eine Möglichkeit zu beschleunigen im Sinne, dass man auch mal sich beschweren darf. In Köln führt es gerade zum Gegenteil. Dann wird noch mehr behindert. Und ich glaube, die Oberbürgermeisterin weiß das genau, dass das eine Schwachstelle ist. Und das würde ich wirklich erwarten, dass dort mal ein bisschen Dampf reinkommt. Warum das? Wenn Sie überlegen, wir brauchen 1,5 Jahre, die Räume auszustatten, die Hallen umzubauen und dann noch 1 Jahr Genehmigungsbehörde, sind 2,5 Jahre. Wenn unser Kunde kommt, sagt er, kannst du mir im nächsten Jahr im Sommer dieses herstellen, wenn ich dem sage, in 2,5 Jahren kannst du wiederkommen, dann geht er woanders hin. Ja, also das muss besser werden.
Es geht ja auch um Biotechnologie, die potenziell Menschenleben rettet. Und es geht darum, dass Sie jetzt auch vorhaben, mit einer neu gegründeten Firma, auf die wir vielleicht auch jetzt zu sprechen kommen können, eigentlich das Unternehmen weltweit werden möchten, das die beste und erfolgreichste Zelltherapie anbietet. Das ist, glaube ich, Ihr Ziel.
Das ist absolut das Ziel und da darf nichts zur Behinderung werden. Alle Aufsicht und Kontrolle willkommen, aber man muss ein bisschen arbeiten dazu. Man zahlt ja auch für die Genehmigungen und wenn es einfache Dinge sind, wir bauen ja nicht neu, sondern wir bauen eine Halle aus und machen Kühlaggregate hin, da erwartet man mehr Beschleunigung. Warum ist der Standort? Ich habe vorher die Menschen, die Stadt als Lebensraum, was internationale Mitarbeiter auch anzieht und hält hier. Es kommt natürlich dazu, dass Köln logistisch eine super Anbindung hat. Flughafen, Hub für einige Frachtfirmen, Frankfurt, Drehkreuz nicht weit. Von daher ist es sensationell, weil wir innerhalb von 24 Stunden auch unsere Fracht in jede Ecke der Welt bringen können. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Düsseldorf darf man nicht vergessen. Dabei als Flughafen, wenn man auch dem Kölner das nicht sagen darf, dass da auch eine Stadt ist, ja, die einen Flughafen hat. Von daher kenne ich mich ein bisschen für die Empfindlichkeiten hier auch aus. Ja, das ist in der Tat etwas, was wir weiterentwickeln wollen, weiter aufbauen wollen. Wir haben in Köln jetzt 250 Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, und wir haben weiteres Wachstum vor. Und da wäre ein gewisses regelhaftes Bearbeiten eben wichtig. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass es auch besser wird.
Wir hoffen, die Botschaft kommt an.
Danke.
Sie haben im letzten Jahr zu Weihnachten das Gefühl gehabt, die ganze Bemühung der letzten 10, 20 Jahre könnte umsonst gewesen sein, weil irgendwann auch die Mittel ausgingen. Sie haben persönlich, glaube ich, im Millionenbereich eigenes Geld reingesteckt in diese Entwicklung. Und Sie suchten nach Investoren, um das weiterzutreiben. So ist das in der Biotechnologie. Man braucht große Mengen an Geld, um in der Forschung voranzukommen. Vielleicht können Sie mal schildern, was dann passiert ist. Sie hatten Angebote aus China, ich glaube vom chinesischen Staatsfonds. Sie hatten zuvor auch Angebote von den großen, also Big Pharma, sage ich mal, die ihre Erfindung vielleicht im Panzerschrank gebunkert hätten, die dann aber nie zur Anwendung gekommen wäre. Vielleicht schildern Sie mal Ihre Lage vor einem Jahr.
Ja, wir sind in der Situation angekommen, und es war eigentlich seit Jahren klar, dass wir von einer bestimmten Größe her die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten nicht mehr selber stemmen können. Das passiert nämlich in der Entwicklung von Medikamenten dann, wenn man klinische Studien durchführt, die sehr teuer sind. Nur um eine Vorstellung zu geben, pro Patient in einer Therapie, in einer Gentechnologiestudie sind etwa Gesamtkosten von einer Million pro Patient anfallend. Und wenn man für eine Zulassung 100 Patienten braucht, dann sind es pro Produkt 100 Millionen. Und wenn man 4 Produkte in der Entwicklung hat, dann sind es eben 400 Millionen Euro. Und das kann natürlich niemand aus der Privatschatulle finanzieren. Von daher haben wir haben über 2 Jahre Venture Capital gesucht, hatten auch ein Konsortium, das aber irgendwo nicht springen wollte, dessen amerikanischen Mit-Venture Capitalisten, so nennt man diese Firmen, an Bord haben wollte. Und dann haben wir in den USA noch gesucht, und dann sind wir fündig geworden. Es war wirklich, ich sage, 5 nach 12 gewesen, weil wir einfach kein Geld mehr hatten und natürlich die laufenden Lohnkosten und unsere Studie nicht abbrechen wollten.
Also Sie sagten jetzt, wir haben einen gefunden, Sie haben einen der renommiertesten Investmentbanken sozusagen oder Fonds gefunden, nämlich Blackstone, und die steigen mit 250 Millionen Dollar ein in ihre Entwicklung, und sie gründen mit denen zusammen eine Firma, plus noch an Bord ist die Firma Intellia, wo eine Chemie-Nobelpreisträgerin, die speziell die Genschere beherrscht und mit einbringt in diese Dreierpartnerschaft. Ja, das gründen sie jetzt, da stehen sie in den Startlöchern.
Genau, wir haben praktisch eine Erweiterung dadurch gefunden, dass wir eine amerikanische Firma mit an Bord geholt haben, die ihre Technologie zusätzlich zur Verfügung stellt. Welche Möglichkeiten gibt es da für uns? Wir können jetzt Zellen von Gesunden nehmen, die in ihren Gewebemerkmalen so ändern, dass sie für andere Patienten passen. Und um eine Zahl zu sagen, wir können mit 30 Zellen von Gesunden, also von 30 Spendern, die Zellen etwa 90% der Bevölkerung versorgen. Das ist sensationell. Was ist der Unterschied? Diese Zellen sind sofort zur Verfügung, die kommen praktisch aus der Apotheke. Da muss man nicht 4 Wochen die eigenen Zellen des Patienten verändern, sondern hat die schon am Lager. Und die Zellen sind gesunder, weil oft haben Patienten ein sehr geschwächtes Immunsystem durch Vorbehandlung, und da hat man dann Zellen von gleicher Wirkstärke und Kraft. Dadurch hat unsere Entwicklung nochmals einen zusätzlichen Boost bekommen. Diese neue Firma, die eben mit Blackstone-Geld unterstützt wird, wo Wissen von Intelia mit einfließt, heißt dann Avancel. Und dass das klar bleibt, Selex, so heißt die Firma hier in Köln, wo wir auch die Herstellung machen, die bleibt unabhängig davon. Wir machen eine Dienstleistung für unsere Tochterfirma. Und diese Avancel, die ist in Dresden und in Boston angesiedelt, aber bedient sich dieser Herstellung in Köln. Das ist also ein Teil, ein Kunde geworden dadurch. Also nicht alles ist in diese Firma aufgegangen, sondern unsere Patente, unsere Forschungs- und Entwicklungsarbeit, unsere klinische Studien, aber die Herstellung, der Transport, die Logistik, das bleibt alles hier in Köln und bleibt auch Selex.
Ja, ich meine, wenn Blackstone investiert, dann steht ja meistens auch schon ein Gedanke dahinter. Die wollten auch alleiniger Investor sein. Das war, glaube ich, wichtig. Und vermutlich läuft das hinaus darauf, dass sie dann irgendwann an der Wall Street mal gelistet sind, oder?
Das ist im Plan. Bei solchen Dingen macht man 5-Jahres-Pläne und da wollen wir in 3 bis 4 Jahren auch gelistet sein in New York an der Nasdaq. Warum ist das notwendig? Weil wer gelistet ist als börsennotierte Firma, hat einen viel leichteren Zugang zu Kapital, zu Wachstum. Man hat eine weitere Idee, ein weiteres Medikament und kann dann zusätzliche Investoren oder Aktionäre mit gewinnen. Und von daher wollen wir da unbedingt hinkommen. Und mit Blackstone haben wir natürlich einen starken Investor, der so einen Börsengang auch stemmen kann. Und mit Boston jetzt als Standort, zusätzlichen Standort, haben wir natürlich auch schon die amerikanische Niederlassung, die manchmal auch sehr hilfreich ist, zusätzliches Geld und eine Börsennotierung zu bekommen. Schade, wir wären gerne in Europa an die Börse gegangen, aber das zeigt auch so ein bisschen, dass natürlich die Feuerkraft in USA wesentlich stärker ist, die Risikobereitschaft. Und ich glaube, kein Einzelinvestor in Europa würde 250 Millionen Dollar alleine investieren können.
Ja, können Sie das nochmal schildern? Sie sagten, Sie standen so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Und dann war es der 17.01., glaube ich, dass Sie, als Sie mit Blackstone in Verhandlungen traten, war das dann in den USA oder wie haben Sie das gemacht? Es war ja auch mitten in der Pandemie.
Also wir haben das Ganze und offensichtlich funktioniert Videoconferencing doch ganz gut. Wir haben uns am 17. Januar das erste Mal per Videoconferencing getroffen. Am 15. April haben wir schon unterschrieben, dass wir in den nächsten 4 Wochen, Due Diligence nennt sich das, Phase haben. Das heißt, da wird jeder Stein umgedreht. Es kommen auch einige Mitarbeiter nach Deutschland, um zu sehen, was wir hier haben. Das hat prima geklappt, die waren überzeugt. Der Vertrag ist unterschrieben worden dann im Juni und Ende Juli waren alle rechtlichen Bedingungen erfüllt, dass die Firma gegründet war. Und das ist schon spektakulär schnell. Und mir ist natürlich auch ein Stein vom Herzen gefallen, dass wir endlich mit voller Geschwindigkeit unsere Dinge weitermachen und noch mehr Technologie an Bord bekommen haben. Eben, dass wir auch die Zellen jetzt von Gesunden verwenden können und die so verändern, dass sie Kranken helfen können. Von daher sind wir beim ursprünglichen Gedanken der Stammzellspende wieder zurückgekommen. Und da wäre es schön, wenn ich da auch ein bisschen noch für diese Spender werben dürfte.
Ja, das machen wir auch hier mit. Und Sie suchen ja nach den 30 Leuten. Sie sagten, 30 bräuchte man, um 90% der Weltbevölkerung versorgen zu können, über Replizierung dieser Zellen nehme ich an.
Genau.
Sind das dann sozusagen 30 Leute mit ganz besonders tollen Zellen? Wie muss man sich das vorstellen? Und haben Sie die schon gefunden, diese 30 Leute? Oder?
Wir brauchen natürlich mehr Spender, weil um so einen Prozess aufzusetzen, so eine Technologieentwicklung, braucht man auch Zellen, die man technologisch durch den Prozess durchgegangen ist, alle Sicherheitskontrollen erfüllt hat und zeigt, dass es ein stabiler Prozess ist. Das ist Voraussetzung, dass man eine Genehmigung dafür bekommt, dass man das zum Beispiel in Ossendorf dann machen darf. Und dafür, für den Prozess Entwicklung, braucht man Zellen von gesunden Spendern, die nur für die Technikläufe spenden. Und dann später, wenn es zu den Patienten kommt, braucht man die Zellspender wieder. Man nimmt natürlich nicht immer den gleichen. Wenn die Zellen verbraucht sind, werden andere genommen, damit die Leute nicht zu viel spenden müssen. Man kann diese Immunzellen etwa 4-mal im Jahr spenden. Etwas häufiger kann man ja rotes Blut spenden für die Bluttransfusion. Und das heißt, wir brauchen am Lager nur 30 verschiedene Zellgruppen, aber von Spendern brauchen wir natürlich mehr, weil wir ein viel größeres Volumen, viel größeren Bedarf an Zellen haben. Wir haben insgesamt in Dresden und Köln 1000 Spender, brauchen aber noch mehr Spender. Der Unterschied zur Blutspende und Blutstammzellspende ist der, dass diese Spenden sind unentgeltlich, weil das jetzt im kommerziellen Bereich ist, also weil das ein Produkt wird, bezahlen wir den Spender auch. Das ist eine Anerkennungsgebühr, das geht bis zu 150 Euro pro Spende. Und das ist natürlich ein interessantes Zubrot auch für jüngere Leute. Das sind 2 Stunden Zellspende. Man hat den Vorteil, man hat vorher gut untersucht. Man hat viele Blutchecks, Gesundheitschecks, also das kommt als Nebeneffekt mit dazu. Und das nennen wir Cell Community, die Zellgesellschaft, die hilft, dass solche Medikamente entwickelt werden und später auch in den Markt kommen. Und da sind alle willkommen, die begrüßen wir im Mediapark, checken sie durch und rufen dann an, wenn sie gebraucht werden.
Also man würde sich einfach bei zellex.de wahrscheinlich schon mal durchklicken können und ist relativ schnell dort, wenn man sich angesprochen fühlt und kann dann die Spende abgeben.
Ja, die Homepage ist zellex.me derzeit, weil die DE belegt war. ME, ja. Kann man sich vorstellen, ich spende Zellen, zellex.me, und da ist Stammzellspenderbereich bzw. Cell Community auch mit über diese Homepage zu finden. Mi ist Mazedonien, die war noch frei. Wir haben jetzt die DE auch gekauft. Das nur als Detail, dass da kein Missgeschick passiert in der Suche.
Ja, sehr gut. Sie sind mit 66 Jahren an der Uniklinik ausgeschieden als emeritierter Professor und meistens würde man sagen, beginnt dann so der Ruhestand bei vielen Leuten, bei vielen Kollegen von Ihnen womöglich auch. Sie haben es jetzt genau andersrum gemacht und starten jetzt durch. Ich nehme an, das ist ja auch damit verbunden, sind jetzt Chief Medical Officer, dass Sie dann auch künftig in die USA fliegen werden. Und was war das für eine Entscheidung? Warum haben Sie sozusagen da nochmal aufgedreht? War das, weil Sie unternehmerisch nochmal Lust hatten, etwas anzupacken oder weil Sie an der Sache, an der medizinischen Sache so hingen?
Es ist die Begeisterung am Ziel. Menschen zu helfen, Therapien zu verbessern. Und wenn man gerade auf einer heißen Spur ist, dann ist es nicht die richtige Zeit, aufzuhören. Und ich hatte es strategisch angelegt. Ich empfehle alle, die in das Alter kommen, überlegt euch nicht, wenn ihr pensioniert oder berentet werden, was ihr dann tut, sondern fangt vorher an, euch das zu überlegen. Ich bin ja auch gesellschaftlich aktiv im Sinne von Verständigung zwischen Menschen für eine offene und tolerante Gesellschaft in unserer Stiftung. Das ist ein Thema, das andere ist Menschen helfen. Und das hatte ich strategisch auch so angelegt, dass ich wusste, ich werde weiter arbeiten, weil ich mich fit fühle, gebraucht fühle. Ich habe tolle junge Mitarbeiter, die stimulieren einen, zusätzlich halten einen jung. Und ich bin einer der wenigen Professoren, die nicht versucht hat, zu verlängern und länger zu arbeiten. Man kann bis 68 als Beamter arbeiten oder noch länger. Ich habe gesagt, ich möchte meinen Nachfolger einarbeiten und damit bin ich auch unter Druck zu gehen, weil der will irgendwann auch mal selbst die Sache machen. Und von daher bin ich zeitgerecht ausgestiegen und habe praktisch meine Stelle gewechselt. Ich bin jetzt Geschäftsführer und Chief Medical Officer, das ist der medizinische Leiter dieser Avencell und auch von Selex. Habe von daher genug zu tun. Manchmal denkt man auch, es dürfte ein bisschen weniger sein, aber bei solchen Berufen, wo man geistige Input, die Berufserfahrung benötigt wird, die Erfahrung mit regulatorischen Behörden, mit Genehmigungsverfahren im Ausland, internationale Kooperationen hat, da wäre es eigentlich schade. Da sind ja die Graurücken, Weißrücken, sagt man ja zu den Älteren, ja. Die gehen ja auch in die dritte Welt und helfen dort, Dinge aufzubauen. Und das will ich jedem empfehlen, wenn er will, rechtzeitig nach was zu gucken, wo er weitermachen kann, weil es wäre nicht mein Ding gewesen, mich in Sessel zu setzen, und es ist viel Ironie drin, da muss man sagen, Achtung, jetzt kommt Ironie, man kann sich ja auch nicht hinsetzen und warten, bis der Tod kommt oder die Krankheit kommt, sondern man kann sich ja nützlich machen und seine Hobbys vertiefen, wenn man viele Hobbys hat oder die Ideen, die man hat, versuchen weiter umzusetzen. Also jeder von uns wird gebraucht und wer noch Kraft hat, soll weitermachen.
Das klingt sehr gut. Ich würde noch gerne einmal auf Ihr bürgerschaftliches Engagement in Dresden auch zu sprechen kommen, dass Sie auch mit Ihrer Frau gemeinsam im Verein Dresden Place to Be bekannt gemacht haben. Und Sie haben, ich glaube, das war eine direkte Reaktion auf die Pegida-Demos, die ja in Dresden auch, wie alle wissen, lange bestand. Aber da haben Sie was gegengesetzt und haben gesagt, für eine offene, tolerante Gesellschaft, haben auch, glaube ich, Wolfgang Niedecken dort spielen lassen und andere berühmte Bands. Können Sie da mal was drüber erzählen, über diese Bewegung?
Unbedingt, es erfüllt das Herz. Wir sind natürlich jetzt nicht nur als Reaktion weltoffen auf Pegida, sondern das war vorher schon. Wir waren als Dresden Place to Be zusammen mit der Idee, Neuankömmlingen aus anderen Ländern und Regionen zu helfen, Fuß zu fassen. Das hätten wir gewünscht, wenn wir im Ausland sind und gearbeitet haben, dass man uns hilft bei der Wohnungsbeschaffung. Wo kriege ich die Waschmaschine her? Wo gehen keine Kinder zur Schule? Da kommen ja so viele Fragen. Und wenn Ansprechpartner da sind, Unterstützungen gebracht werden. Und so war eigentlich Dresden Place to Be. Wir wollen eine internationale Stadt werden und eine Willkommenskultur gestalten. Und dann kam die Flüchtlingskrise oder Flüchtlingsankunft und die Widerstände dagegen. Und Deutschland kann nur als offenes und tolerantes Land langfristig Zukunft haben. Und ich denke, wir Deutschen haben da schon eine große Bereitschaft. Aber wenn man wenig Erfahrung mit anders Tickenden, mit Leuten anderer Religion hat, anderer Sprache, dann tut man sich ein bisschen schwerer. Da haben wir uns dagegen gestellt und Herr Niedecken war toll und hat auch wiederholt das gemacht und viele andere. Aber das Tagtägliche machen wir als Privatengagement oder in unserer Selex-Stiftung. Ein Teil der eingebrachten Gelder stellen wir auch für solche Projekte zur Verfügung, unterstützen Gruppen und haben auch hauptamtliche Mitarbeiter dabei. Auch die Firma steht voll dahinter. Das ist schön, wenn man da eine große Aktion macht, große Aktivität, dass dann die Mitarbeiter der Firma dabei sind. Und das andere Beispiel, was ich benennen wollte, eine junge Biologin, die gerade ihr Studium abgeschlossen hatte, die kein Wort Deutsch konnte, aber exzellent Englisch. Dann sage ich, hey Darin, wir brauchen nicht deutsch sprechende Leute, das lernst du bei uns alleine. Wir brauchen englisch sprechende, weil viele unserer Produkte gehen nach USA oder kommen von USA, müssen in die Europäische Union importiert werden. Da brauchen wir Qualified Person, nennt sich das, Leute, die den ganzen Einführdschungel mit bearbeiten. Und das macht Darin bis zur Perfektion. Die möchte natürlich das als ihr Lebenslangberuf machen. Und nebenher hat sie Deutsch gelernt, wo ich sage, du sprichst besser Hochdeutsch wie ich. Das mag ein bisschen untypisch wirken, aber wir müssen allen eine Chance geben. Und wenn es uns selber bereichert, uns wird vielleicht in meiner Begeisterung auch ein bisschen deutlich. Und das wünsche ich mir mehr. Aber ich war der Erste, der gesagt hat, Achtung, da kommen nicht nur Engel. Und wir müssen auch dessen uns bewusst sein. Aber wir dürfen nicht alle unter den gleichen Generalvorbehalt stellen, sondern müssen schauen, was die Leute können, was sie wollen, wo sie sich einbringen. Und wir machen Schulmodelle in Dresden, wo syrische Lehrer, die hier nicht als Lehrer schaffen können, aber mit in der Klasse sind. Und plötzlich ist in gemischten Klassen viel mehr Frieden drin, weil die Kinder natürlich von einer arabischen Lehrerin, wenn sie neu anfangen, hier viel besser verstanden werden und auch gemaßregelt werden, wenn sie über die Stränge schlagen. Also wir haben schöne Modelle entwickelt und da bin ich froh, dass ich die nicht alleine machen muss. Da sind viele, viele Leute aus der Firma dabei, Mitglieder im Verein. Und das haben wir uns zum Ziel gesetzt. Wir wollen unserer Gesellschaft auch etwas zurückgeben. Nicht nur Arbeitsplätze, nicht nur Innovation, sondern auch inneren Frieden und Respekt voreinander.
Sie sind ja vielfach ausgezeichnet worden als Arzt. Sie haben aber auch eine ganz besondere Auszeichnung bekommen, nämlich die von der Erich-Kästner-Gesellschaft 2017. Also der große Schriftsteller, Kinderbuchautor und Menschenfreund, vor allem auch Erich Kästner, der in Dresden geboren wurde. Was hat Ihnen das bedeutet?
Das hat mir sehr viel bedeutet, weil nicht nur Anerkennung verbunden ist, sondern auch Verpflichtung, diesem Kästner Vorbild auch in der Weise zu folgen. Er war ja ein sehr subtiler Gegner des Nationalsozialismus, hat viele Rechte verloren als Journalist, hat sich dann in die Bilderbuchgestaltung, die ja auch ein rebellisches mit an sich hat, rein entwickelt. Das ist eine schöne Anerkennung und die hat mich sehr gefreut. Und die hat natürlich auch zusätzliche Türen geöffnet. Man braucht natürlich auch im Ehrenamt, ist man auf Spenden angewiesen und hat andere Spender wieder dazu gebracht, uns zu unterstützen und zu helfen, wo auch viele Stiftungen uns aus den westlichen Bundesländern unterstützen und gemeinsame Projekte im Osten mit uns machen.
Stichwort Unterstützung. Sie haben im Vorgespräch gesagt, der Dresdner Oberbürgermeister hat Sie angerufen, zu sich gebeten, als er von dieser Viertelmilliarde Dollar gehört hat. Und hat was zu Ihnen gesagt?
Der hat mir gesagt, Herr Ehninger, wo kann ich Ihnen weiterhelfen? Und ich fand es so faszinierend, gratulieren und gleich sagen, wo kann ich jetzt meinen Beitrag leisten? Und ich habe ihm dann gesagt, die Biotechnologie wird jetzt mehr aufmerksam auch in Sachsen verfolgt werden. Und in der Tat sind weitere Venture Capitalisten jetzt gekommen zu Gruppen, die auch mit uns zusammenarbeiten, weil ich denen natürlich auch gesagt habe, hey, da gibt es noch mehr tolle Leute, die deren Ideen Unterstützung brauchen. Die brauchen Fläche zum Arbeiten, Labore, um zu arbeiten. Und da hat der Bürgermeister sich jetzt eingesetzt und auch eine Fläche zur Verfügung gestellt, um so ein Inkubatorgebäude zu bauen. Warum Inkubator? Da können neue Gruppen reinkommen, die wachsen heran, kriegen Unterstützung, um auch mal eine richtig vielleicht börsennotierte Company zu werden. Und das ist schön, wenn diejenigen, die die politische Verantwortung haben, auch so auf einen zukommen, nicht nur fragen und sie freuen, dass sie mehr Gewerbesteuer bekommen, sondern auch fragen, was kann ich für sie tun. Wenn die Kölner Oberbürgermeisterin zu mir kommen würde, da würde ich viel einfachere Wünsche haben, da würde ich nur sagen, schauen Sie mal nach, dass Ihre Baubehörde ein bisschen zügiger arbeitet für alle Menschen, nicht nur für Biotechnologie. Ich glaube, Leute, die Häuser bauen oder Firmen, die Firmengebäude kennen das Problem. Wir haben auch eine gute Unterstützung hier vom Wirtschaftsministerium in Nordrhein-Westfalen. Und Herr Pinkwart war auch bei der Einweihung einer unserer Gäste und natürlich Hauptgast in seiner Funktion. Da erfahren wir auch viel Unterstützung und Hilfestellung, wenn mal ein paar Dinge haken. Also wenn Politik die Aufgabe hat, auch Industrie zu unterstützen und sie nicht nur als Melkkuh sieht, dann ist das auch sehr schön, weil wir schaffen Arbeitsplätze und werden noch mehr schaffen und werden mehr Firmen auch in die Region noch ziehen.
Herr Professor Ehninger, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank Ihnen, es war mir ein Vergnügen und vielen Dank für die Zuhörer, die sich für die Sache interessieren. Vielen Dank.
Wirtschaft Köln am Platz.
Ich bin überzeugt, von Avencell und Zellex werden wir noch hören. Wer nun dem Aufruf von Professor Ehninger zur potenziell lebensrettenden Stammzellspende folgen will, auf der Internetseite zellex.me gibt es alle Informationen, wie das ganz praktisch funktionieren kann. In der kommenden Woche begrüßt Sie mein Kollege Manuel Heckel an dieser Stelle. Sein Gast ist Niklas Klinkmann. Er gehört zu denen, die ganz frisch den Start eines Unternehmens gewagt haben. Erst vor wenigen Wochen hat er mit Heimspiel.games losgelegt, einem Kölner Lieferdienst für Brettspiele. Im Internet geordert und schnell geliefert für den Spieleabend. Gerade für lange Winterabende bestimmt eine gute Idee. Mein Name ist Stefan Merks, ich bedanke mich für Ihr Interesse und sage bis demnächst.